Radio Outer Space. Und gegen Krieg sind wir irgendwie alle. Und wir unterschreiben Petitionen, senden Internetaufrufe, weiter demonstrieren. Für uns Zivilisten ist es doch recht einfach, Nein zu sagen. Doch was macht ein Soldat, wenn ihn das Gewissen packt? Wenn er einen Befehl für verfassungswidrig oder gar für völkerrechtswidrig hält? Der Versöhnungsbund hat einen Aufruf gestartet, der helfen soll. Er hat den Titel »Jetzt desertieren«. Susi von Kollerradio Dresden hat mit Clemens Ronnefeld darüber gesprochen. Zunächst einmal, was ist der Versöhnungsbund?
Der Versöhnungsbund ist eine der ältesten Friedensorganisationen, die es überhaupt in Deutschland gibt. Er wurde 1914 gegründet, am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Damals hatte ein evangelischer Pfarrer, Sigmund Schulze, zu einer Konferenz nach Konstanz eingeladen. Aus etlichen europäischen Staaten kamen Leute, die sich gegenseitig versprochen haben, auch nicht aufeinander zu schießen. Viele der Mitglieder des Versöhnungsbundes haben inzwischen auch mit dem Leben dafür bezahlt, auch unter der NS-Diktatur, dafür, dass sie nicht bereit waren, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Inzwischen gibt es in 30 Staaten rund 100.000 Mitglieder. Der Verband hat auch Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Und unser bekanntestes Mitglied ist sicherlich Dr. Martin Luther King, der im amerikanischen Zweig des Versöhnungsbundes im Vorstand gearbeitet hat.
Aha. Und Sie haben jetzt einen Aufruf mit unterschrieben, der heißt Jetzt desertieren und richtet sich an Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Können Sie bitte kurz zum Inhalt des Aufrufs etwas sagen?
Wir haben am 25. Januar vor den Toren in Geilenkirchen, wo die Ewerksmaschinen stationiert sind, diesen Aufruf an die deutschen Soldaten verteilt. Der Hintergrund ist der, nach unserer Rechtsauffassung würde ein Einsatz deutscher Piloten in den Ewerksmaschinen gegen Grundgesetz und Völkerrecht verstoßen. Im Artikel 2 Absatz 4 heißt es, dass alle Staaten jegliche Maßnahmen unterlassen, die die gegenseitige territoriale Unversehrtheit gefährden und auch den Frieden. In Deutschland ist es ja nach dem Grundgesetz so, dass der Artikel 25 festlegt, das Völkerrecht ist Bestandteil des Grundgesetzes. Deswegen darf die Bundesregierung auch nicht einfach Völkerrecht übertreten, sondern ist auch zum Beispiel an diesen Artikel 2 Absatz 4 gebunden. Der zweite wichtige Paragraph, den wir ansehen als Begründung, ist der Artikel 26 des Grundgesetzes. Dort heißt es, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Vorbereitung eines Angriffskrieges, sind unter Strafe zu stellen. Das Strafgesetzbuch regelt, dass derjenige, der einen Angriffskrieg mit vorbereitet oder durchführt, mit Haftstrafe nicht unter 10 Jahren zu rechnen hat. Jetzt ist es so, dass vor kurzem erst der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages in einem Gutachten sehr klar rechtskräftig herausgestellt hat, dass die Bundesregierung durchaus aufgrund NATO-Truppenstatutverträge und anderen in der Lage wäre und eigentlich ganz klar Nein sagen müsste, weil hier tatsächlich Dinge angefordert werden von den Alliierten aus den Vereinigten Staaten, die nicht kompatibel sind, nicht vereinbar mit Grundgesetz und Völkerrecht. Ich möchte hier auch erinnern, dass es schon einmal einen deutschen Bundeskanzler gegeben hat, Willy Brandt, der 1973 im israelisch-arabischen Krieg die Überflugrechte verweigert hat. Er hat auch nicht zugelassen, dass zum Beispiel israelische Frachter in Deutschland amerikanisches Truppengerät an Bord genommen haben. Hat also Seewege und Luftraumwege gesperrt. Dies zeigt, wenn die Bundesregierung bereit wäre, und das ist allein eine Frage des politischen Willens, Völkerrecht und Grundgesetz zu achten, würden die Soldaten der Bundeswehr nicht in diese schwierige Lage kommen, in die wir sie sicherlich jetzt auch damit gebracht haben, indem wir sie aufgefordert haben, nicht diese Befehle zu verweigern und stattdessen Völkerrecht und Grundgesetz einzuhalten.
Erreichen Sie denn mit Ihrem Aufruf die Soldatinnen und Soldaten?
Sicherlich. Inzwischen ist es ja quer durch die Presse auch gegangen. Und auch die Verteilung an dem Tor ist erfolgt. Ich denke sicherlich, dass dieser Aufruf in der Kaserne selbst wahrgenommen und gelesen worden ist.
Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erzählen, wie Sie das dort mit der Kaserne in Geilenkirchen gemacht haben.
An der Kasernentüre, bei den meisten Bundeswehreinrichtungen ist das so, stehen Wachen. In der Regel können Sie mit denen auch reden, die weisen ihnen dann an, bis wohin sie gehen können, wo ein Bereich beginnt, wo sie dann auch nicht mehr demonstrieren dürfen. Manchmal rufen sie den Kommandeur und demjenigen können sie dann dieses Blatt in die Hand drücken. Mhm. Wir haben es in Lebach beim Afghanistan-Einsatz, den wir bereits auch schon nicht gedeckt für im Grundgesetz hielten, so gemacht, dass wir morgens um 5, 5:30 schon an Ort und Stelle waren und allen Soldaten, die in das Kasernengelände hineingefahren sind, einen solchen Aufruf einfach in das offene Fenster, sobald sie angehalten haben, reingereicht haben. Die meisten haben es auch dankbar genommen, manche haben es auch verweigert.
Gibt es denn jetzt schon Reaktionen auf diesen Aufruf? Also sei es nur von Soldaten und Soldatinnen direkt oder auch von anderer Seite?
Bis jetzt gibt es noch keine juristischen oder sonstigen Rückmeldungen. Von Soldatenseite selbst haben wir noch keine Reaktionen gehört. Mhm. Was passieren könnte, ist, dass wie 1999, als 29 Personen aus der Friedensbewegung in einer Zeitungsanzeige der Taz eine Anzeige geschaltet haben, mit dem Aufruf, verweigern Sie jeglichen weiteren Befehl, dass auch in diesem Fall, das ist nicht auszuschließen, die Staatsanwaltschaft tätig wird und eine Strafanzeige stellt wegen Paragraf 111 Aufforderung zur Fahnenflucht.
Mhm. Und darauf sind Sie dann auch vorbereitet?
Darauf sind wir vorbereitet. Mhm. Wir denken, dass es in diesem Krieg noch sehr viel eindeutiger ist, dass es keine Legitimation durch die Vereinten Nationen gibt. Es gibt keine Resolution, die einen Krieg in dem jetzigen Zustand rechtfertigen würde. Mhm. Es ist auch von der Materie selbst so, dass Irak in den letzten 11 Jahren kein anderes Land überfallen hat. Nach Aussage von Herrn Blix kooperieren die irakischen Behörden mehr oder weniger gut mit den Inspektoren. Herr Blix hat allerdings in seinem Report nichts durchblicken lassen, dass das Verhalten oder bestimmte Dinge, die er dort kritisiert, einen Grund darstellen würden, dieses Land zu bombardieren.
Mhm. Wie viele Menschen haben bis jetzt diesen Aufruf unterzeichnet?
Es sind bis jetzt einige hundert.
Einige hundert. Kann man daraus auch etwas über den Stand der deutschen Friedensbewegung schließen?
Einen solchen Aufruf zu unterzeichnen, braucht ein bisschen Zivilcourage, aus eben genannten Grund. Es ist nicht sicher, ob die Staatsanwaltschaft auch in diesem Fall Strafanzeige stellt. Und wir rechnen damit, dass das passieren könnte und sind auch relativ gut präpariert in unseren Argumenten, auch vor Gericht, dieses auch wieder öffentlichkeitswirksam zu nutzen, soll das eintreten. Mhm. Was sicherlich auch eine Stärke der Friedensbewegung kennzeichnend ist, dass einen anderen Aufruf, nämlich der Kampagne Resist, sich dem Irakkrieg widersetzen, wo wir aufgefordert haben, schon jetzt Maßnahmen von Protest und Widerstand öffentlichkeitswirksam anzukündigen, dass diesen Aufruf schon mehr als 5000 Personen unterzeichnet haben.
Können Sie jetzt noch zu nächsten Aktivitäten etwas sagen?
Am 22. Februar wird dann in Frankfurt an der Rhein-Main-Airbase eine Veranstaltung der Kampagne Resist, sich dem Irakkrieg widersetzen sein, wo wir auch mit prominenten Rednern eine Kundgebung direkt am Airbase-Gelände durchführen werden.
Gut, damit danke ich Ihnen recht herzlich für das Interview.
Bitteschön.
So, das war's auch schon wieder. Ihr hörtet ZipFM heute aus Hannover.